Hi, heute nehme ich dich mit in einen großartigen Wald. Es duftet nach Moos und feuchtem Laub. Auch im Sommer ist es richtig schön schattig.
Der Lohrer Stadtwald hat 1000 schöne Stellen.
Und 1000 wilde Winkel.
Und 1000 wilde Winkel, genau.
Da gibt es Bäume so mächtig, dass ich mit den Armen gar nicht rundherum komme.
Solche Bäume sind einfach was Majestätisches. Es ist schon genial, was sich da alles entwickelt. Da summt es nur so außenrum. Verschiedene Schmetterlinge, Käfer, schauen Sie, was da kreucht und fleucht. Echt schön.
Boah, das klingt spannend, oder? Da will ich mal hin. Du auch? Komm doch mit.
Wilde Winkel. Bayerns Naturpodcast.
Herzlich willkommen. Ich bin Bettina Weitz, ich bin Journalistin. Da sitze ich viel am Schreibtisch. Aber mich zieht es auch immer wieder raus. Und gerade jetzt im Sommer in schön schattige Wälder, die nicht nur grätige Fichtenforste sind, sondern Wälder. Vielfältig, mit dicken und dünnen Bäumen, mit üppigem Unterholz, mit sonnigen Lichtungen, wo auch mal ein Specht hämmert. Eine gute Chance, sowas zu finden, gibt's in Natura 2000-Gebieten. Die stehen unter dem Schutz der EU, weil sie das Beste sind, was die Natur in Europa zu bieten hat. 745 von solchen Gebieten gibt's in Bayern. Eins davon erkunde ich jeden Monat hier für den Podcast. Und du bist dabei. Jetzt im Juli geht's nach Unterfranken.
Wilde Winkel. Der Hochspessart.
Das ist jetzt mein dritter Anlauf. Im Spessart, also im Natura 2000-Gebiet Hochspessart, da ist ja wohl alles wild. Hatte ich mir so gedacht. Ich war bei den Wasserbüffeln im verträumten Hafenlortal. Ich war bei den Orchideen auf der Weikelswiese. Die ist unter Naturfans berühmt. Und was habe ich jedes Mal festgestellt? Alles wunderschön, echt herrliche Fleckchen Erde. Aber wild? Nee, wild sind die alle nicht. Sie sind so schön, gerade weil sie Kulturland sind, meint Christian Salomon von der Naturparkverwaltung.
Natur und Kulturlandschaft, das schließt sich ja nicht aus. Kulturlandschaft heißt, das ist vom Menschen gestaltet, das sind Wiesen, die sind vom Menschen angelegt. Und ja, ohne den Menschen wird hier Buchenwald wachsen.
Okay, also wenn das so ist und wenn ich Wildnis suche, dann gehe ich halt in den Wald. Wald beginnt direkt neben der Weikertswiese. Ein Weg führt geradewegs rein. Da gehen Leute mit ihren Hunden spazieren. Ups, einer kommt mir fast in die Quere.
Sammy, der hört schlecht.
Zwischen den Bäumen ist viel Platz. Unterholz gibt's nur in ein paar Nestern. Ansonsten kann ich zwischen den Stämmen durch weit, weit gucken. Rechts und links lagern lange Hölzer. Der Weg ist so breit, dass locker ein LKW drauf fahren kann. Klar, das Holz muss ja auch abtransportiert werden. Wahnsinnig wild wirkt es jetzt auch wieder nicht. Ich frage einen, der mir da sicher weiterhelfen kann.
Hallo. Grüß Sie, hallo.
Hallo, grüß
Sie. Hallo, grüß Gott.
Grüß Sie, hallo.
Schön, dass ich heute da sein darf.
Ja, freut mich auch, dass Sie da sind.
Michael Neuner leitet den Forstbetrieb von Lohr. Der Stadt gehört der Wald links und rechts vom Main. Und wo ist hier die Wildnis? Herr Neuner bittet mich ins Auto.
Fahren wir los.
Wohin fahren wir denn jetzt?
Wir fahren jetzt in den Beilstein. Das ist ein sehr großes Waldgebiet bei uns im Stadtwald. Und das ist im Prinzip komplett Natura 2000-Gebiet. In der Regel Buchen- und Eichenmischwälder. Sehr alte Wälder, bis 250 Jahre. Das ist sozusagen unser naturschutzfachliches Schmuckkästchen.
Über zwei Drittel vom Lohrer Stadtwald sind Natura 2000-Gebiet. Insgesamt hat er über 4000 Hektar. Er ist also fast so groß wie der Ammersee. Damit ist die Stadt Lohr, nach Augsburg und München, die größte kommunale Waldbesitzerin in Bayern. Die Innenstadt mit dem Schloss liegt unten am Main. Der Wald bedeckt die Hügel rundherum, wie ein dichter grüner Pelz. Wir fahren bergauf. An einer Wegbiegung wartet ein Mann mit langen grauen Locken auf uns.
Frau Weitz.
Werner.
Herr Werner.
Hallo, grüß Gott.
Grüß Gott. Klaus Werner ist der zuständige Revierleiter im Beilstein.
Hallo.
Guten Morgen.
Der Stadtwald ist in vier Reviere eingeteilt. 16 Mitarbeiter im Forstbetrieb kümmern sich um ihn. Auf der Internetseite steht, dass er 100 Millionen Euro wert ist und dass er der Stadtkasse jedes Jahr eine 500.000 Ertrag bringt. Okay, also mir dämmert, die große Wildnis, die gibt's hier auch nicht, oder?
Wir sind im Kulturwald, aber auch der Kulturwald und der Wirtschaftswald ist durchaus wild. Ich verspreche Ihnen, dass Sie was sehr Wildes sehen werden.
Da bin ich gespannt. Erstmal setzen wir uns alle nochmal ins Auto und fahren weiter, den Berg rauf. Der Wald wird immer dichter. Buchenwald. Von ganz Europa gibt es Buchenwald vor allem hier. Deshalb wurde er extra in der Natura 2000-Richtlinie der EU erwähnt. Und deshalb genießt er hier besonderen Schutz.
So, da steigen wir hier mal aus.
Ach, das ist ja echt herrlich hier schon mal. Ich komme ja aus einer Laubholzgegend und ich vermisse das im Süden von Bayern immer so sehr, dass ich das nicht so habe da. Und ja, hier ist es so schön, alles hellgrün.
Ja, gut, wir haben hier Eichen, Buchen, Mischwälder dabei. Und durch dieses frische Grün jetzt auch in der nachwachsenden Buchengeneration ist es einfach ein schönes Bild. Und auch die Sonne scheint wunderbar.
Gefällt Ihnen selbst auch, oder?
Gefällt mir auch, ja. Deswegen bin ich ja Förster.
Klaus Werner geht ins Auto und macht den Kofferraum auf.
So, wir wollen Biotopbäume kartieren. Und dazu brauche ich ein Werkzeug dazu.
Kommen wir gleich raus, ne?
Meine Utensilien. Mal gucken. So, wir haben hier, hoppla, immer noch verkehrt, wurscht.
Er schnallt sich eine Gürteltasche um. Darin sind Messgeräte, eine Spraydose. Und dann legt er sich noch ein eindrucksvolles Metallgerät auf die Schulter.
Dann brauche ich eben eine Kluppe.
Sieht aus wie eine Schublehre oder eine Einhandrohrzange. Ist nur ungefähr 10-mal so groß. Und offenbar für den heutigen Zweck immer noch zu klein.
Aber ich muss die Kluppe tauschen, weil die ist zu dünn.
Wir brauchen die dicke Kluppe, weil wir heute dicke Biotopbäume auswählen. Die also mindestens mal 50, 60 cm Durchmesser haben.
Okay, dann laufen wir mal los. Gut.
Biotopbäume, das sind Bäume, die zugleich Biotope sind, also quasi Wohnungen für allerhand andere Pflanzen und Tiere. Klingt schon mal ein bisschen wild, ne? Ich bin gespannt.
Wir laufen hier jetzt einen Wanderweg entlang. Also es ist,
Hessenweg 9 steht da.
So, jetzt verlassen wir aber den Weg. Wir gehen wirklich in die Wildnis rein.
Ah, also wir sind jetzt hier unter ganz hohen Buchen. Aber im Unterholz, da, naja, es kommen eigentlich auch Buchen unten auf, gell? Ja. Und jetzt liegen ganz schön viele Äste und Stämme quer. Da steigen wir jetzt mal drüber.
Das ist eben auch schon ein Teil der Wildnis. Das ist unser liegendes und stehendes Totholz. Hier, wenn Sie rechts reingucken, sind immer so Stumpen drin. Das ist vor Jahren durch einen Sturm abgebrochen. Der Stumpen bleibt stehen als Totholz. Und auch der abgebrochene Teil des Baumes wurde nicht aufgearbeitet, sondern bleibt liegen. Aus Naturschutzgründen eben als Biotop, als Totholzbiotop.
Ja, und da können Sie ja gleich mal Ihr erstes Schildchen aufbringen, oder? Sowas suchen wir doch eigentlich.
Ja, wir suchen jetzt noch lebende Bäume.
Auf lebenden Bäumen können nämlich noch mal ganz andere Tiere, Pflanzen und Pilze gedeihen als auf toten, erklärt Michael Neuner.
Wir suchen halt jetzt Bäume, die sozusagen Biotopbaumcharakter haben.
Was
einen starken Astabbruch, eine große Faulstelle, eine Spechthöhle drin, vielleicht eine Großhöhle, wo Mauersegler drin leben können oder höhlenbrütende Vogelarten. Und da legen wir den Fokus drauf, weil wir hier im Natura 2000-Gebiet sind, ein sehr großes, wo wir halt sehr, sehr viele geschützte Vogelarten, die nach der europäischen Richtlinie geschützt sind, wie zum Beispiel der Mittelspecht, der Halsbandschnepper. Ganz seltene Vogelarten, die Höhlen brauchen, um einfach zu leben.
Das sind aber eigentlich Bäume, wenn Sie das so sagen, so mit Faulstellen und so weiter, die einem Forstmann eigentlich den Magen umdrehen müssten, oder?
Nee, uns dreht es da nicht den Magen um, weil der Wald hat ja viele wichtige Funktionen und unter anderem ist bei uns auch sehr wichtig, dass wir halt für den Arten- und für den Naturschutz hier was tun. Und wir schauen uns die Bäume nicht nur mit der Wirtschaftsbrille an, sondern für uns ist jeder Baum ein Individuum und für uns ist ein Biotopbaum oder ein Höhlenbaum genauso wichtig wie eine Furniereiche.
Ja.
Solche Bäume sind einfach was Majestätisches, muss man sagen. Und wenn sowas dann erhalten bleibt, ist das auch einfach schön.
Jetzt sind wir hier an einer Stelle gekommen. Ich sehe hier einen abgebrochenen, dicken Buchenast, der auch schon ein paar Jahre liegt.
Ach, das ist gar kein eigener Baum, das ist nur ein Ast.
Das ist nur der Ast.
Und Wahnsinn, der ist ja so dick wie ein Baum, oder?
Ja, und daneben dran steht eben der Baum noch, der lebt noch, ist noch fit, hat noch eine frisch ausgetriebene Krone, aber doch mehrere Astabbrüche. Wir können hier mal rumlaufen, da sieht man es etwas deutlicher.
Da scheint die Sonne gerade schön drauf.
Schön drauf. Sie sehen hier oben dieser abgebrochene Ast, dieser abgebrochene Stummel.
Die Bruchstelle sieht man da oben gut.
Und das ist eben dieses Besondere. Das trocknet aus, da kommen jetzt Insektenarten vor. Und dieser Baum wird jetzt praktisch ausgewählt als Biotopbaum.
Also dann haben wir schon einen gefunden.
Wir haben jetzt praktisch einen gefunden.
Das ging aber schnell.
Ja.
Ah, ich sehe da auch schon, da ist ja schon mal eine Markierung drauf gewesen, gell?
Er war wohl schon mal markiert gewesen.
Das heißt, Sie kennen Ihre Bäume eh schon, oder?
Ich will jetzt nicht sagen, ich kenne sie alle, aber die meisten.
Wobei das recht schwierig ist, das muss man auch sagen, weil wir haben hier bei uns im Stadtwald über 14.000 kartierte Biotopbäume auf 4.000 Hektar Fläche. Also das ist schon viel. Damit man die alle jetzt mit Namen kennt, braucht man gutes Gedächtnis.
So viele Namen gibt es gar nicht.
Wie heißt denn der?
Der heißt Buche, Rotbuche. Diese alte Markierung, die ist jetzt bestimmt schon 10 Jahre alt. Also okay. War ich da wahrscheinlich vor 10 Jahren mal da gewesen und habe ich den damals schon markiert.
Mal gucken, was wir da so alles sehen.
Das ist, ne, wenn Sie genau hingucken, da sehen Sie immer wieder verschiedene Insekten hinfliegen. Rechts ist wieder eine reingeflogen. Da fliegt jetzt wieder wahrscheinlich eine Holzwespe hin, sehen Sie es?
So ein dicker schwarzer Brummer, ne?
Dicker schwarzer Brummer, könnte auch eine Holzbiene sein.
Jetzt scheint gerade die Sonne drauf, das müsste Ihnen gefallen jetzt, ne, in der Wärme.
Genau.
Wahrscheinlich gibt es dann auch wiederum Vögel, die Insekten fressen.
So ist es, genau. Oder wenn man ein Stück weiter hochguckt, sieht es so aus, wie wenn so Spalten drin wären.
In dem Holz, in diesem nackten Ast, der noch da hochragt, ne?
Und in diesen Spalten kommen dann Fledermäuse, die dort ihre Wochenstuben und ihr Lebensraum finden können.
Denn so eine kleine Spalte passt eine Fledermaus rein?
Da passen viele Fledermäuse
rein. In so eine Minispalte, die ist ja vielleicht so breit wie mein Finger.
Da kommen sie rein. Da kommen sie rein.
Haben Sie das schon mal gesehen?
Ja.
Echt?
Ja.
Das heißt, Sie gehen auch nachts her?
Auch das haben wir schon gemacht. Wir haben also für Fledermäuse Aufnahmegeräte, wo man feststellen kann, sind die Fledermäuse da und welche Fledermaus.
Gibt ja verschiedene, ja?
Gibt ja verschiedene und im Ultraschallbereich senden die Töne aus.
Ach, dann stehen Sie hier quasi so als Kollege hier mit Aufnahmegerät?
Und so ähnlich, ja. Es werden Aufnahmegeräte aufgehangen.
Ultraschallaufnahmen.
Und dann kann man feststellen, welche Fledermaus-Out denn hier zugange ist.
Was haben Sie da schon gefunden für welche?
Die Bechsteinfledermaus ist da, dann das kleine Mausohr, der große Mausohr.
Das sind ja so die Stars von Fledermäusen in Bayern.
So ist es. Wir haben eine sehr hohe Artendichte und auch eine sehr hohe Mengendichte an Fledermäusen.
Es gibt viele, mit anderen Worten. Es gibt nicht nur viele verschiedene Arten, es gibt auch einfach viele Tiere.
Viele Tiere, so ist es ja. Aber nicht nur die Fledermäuse, auch Vögel, der Schwarzspecht oder der Buntspecht. Der Schwarzspecht, der macht große Höhlen. Wenn der dann diese Höhlen verlässt, Hohltaube kommt da rein.
Ah, das ist sozusagen der Pionier, oder? Und dann kommen andere, so Squatter.
Und nutzen dann sozusagen als Nachmieter die Höhlen des Schwarzspechtes.
So eine Art Hochhaus.
Der Schwarzspecht betreibt sozusagen Wohnungsbau, natürlichen Wohnungsbau. Und Halsbandschnepper, Hohltaube, Mauersegler. Wenn es dann Großhöhlen sind, gehen auch Mauersegler rein, besiedeln dann diese Höhlen immer in den Folgejahren. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir sehr starke alte Biotopbäume haben, weil diese Großhöhlen dann erst in diesen starken Bäumen entstehen.
Also dicke Bäume, die noch leben, aber alt sind und schon so ein paar Höhlen und Runzeln haben.
Messen wir doch den Baum mal, Klaus, oder?
Michael Neuner legt die Kluppe, also diese riesige Schublehre, an den Stamm.
Also, der hat einen Durchmesser von 77 cm.
Klaus Werner tippt ins GPS-Gerät.
Baumart Buche. Der Durchmesser, was sagtest du, 77 cm. Und es wird der Biotoptyp aufgenommen, Faulstellenbaum. Das heißt also, der Baum ist jetzt korrekt vermessen und auch wieder auffindbar.
Das ist auch deshalb wichtig, weil der Forstbetrieb vom Staat Geld für jeden solchen Biotopbaum beantragen kann, den er stehen lässt. Schließlich ist es im öffentlichen Interesse, dass solche Hochhäuser für Tiere überleben. Und sie sind nicht nur für Tiere da. Michael Neuner zeigt auf die Moose und auf die Farne auf dem alten Baum mit der Bruchstelle.
Wenn Sie hier über die Rinde drüber fassen, der hat einen richtigen Bart, ne? Da sind ein Haufen.
Kann man richtig streicheln, wie so ein Fell.
Das ist ein richtig schönes Gefühl, wenn man so einen Baum einfach mal berührt.
Wie eine Miezekatze.
Wie eine Katze, ja. Sie dürfen den auch gerne mal streicheln, wenn Sie möchten. Und ja, das ist für uns ja schon toll, dass wir solche Bäume erhalten können und dürfen. Und das macht uns auch als Förster sehr viel Freude und Spaß, da was für die Natur zu tun.
Überall, auch auf dem knappen Drittel des Stadtwaldes außerhalb vom Natura 2000-Gebiet, lassen Sie immer wieder mal alte Bäume stehen.
Wir integrieren das in unserem Wirtschaftswald. Und das ist eigentlich das Interessante oder das Spannende, dass wir solche Bäume im Wirtschaftswald alt werden lassen. Das heißt, wir machen einerseits ganz eine regelmäßige Bewirtschaftung, wo wir immer wieder einzelstammweise Bäume nutzen für die Sägewerke in der Region, die dann Schnittholz produzieren und sozusagen für Möbel das Ganze langlebig für Baumaterial herstellen. Und andererseits lassen wir solche dicken Bäume aber auch einfach alt werden, dick werden.
Und das heißt, der Baum hier zum Beispiel, daneben dran ist eine Buche, jetzt noch vital, der könnte in der nächsten Zeit gefällt werden und verkauft werden?
Das kann durchaus sein, wenn der dann dick genug ist und eben keine Höhlenstrukturen oder Spaltenquartiere, dann ernten wir so einen Baum und der geht dann in einen ganz normalen Wirtschaftskreislauf.
Wir brauchen uns auch gar nicht weit zu bewegen. Schauen Sie von diesem Baum nach rechts, da sehen Sie einen Stuppen, sagen wir dazu. Da wurde eben mal ein Baum vor 5 Jahren, 6 Jahren genutzt.
Und das ist die Kunst und das versuchen wir halt auf der Fläche komplett umzusetzen, dass man einfach schützt und nutzt auf gleicher Fläche und das eine sich nicht ausschließt.
Wir sind in einem Wirtschaftswald. Der Spessart ist Wirtschaftswald. Aber trotzdem können wir im Wirtschaftswald auch Wildnis auf kleinen Flächen haben. Geht zusammen.
Das müssen Sie sich einfach so vorstellen wie ein Puzzle mit 1000 Teilen. Es ist immer wieder die einzelnen Puzzleteile mosaikartig eingestreut Wildnis mit solchen Bäumen, wo wir es erhalten. Und auf der anderen Fläche bewirtschaften wir unsere Wälder.
Also hier am Beilstein über Lohr im Spessart, im Natura 2000-Gebiet, da gibt's auf jeden Fall wunderhübsche wilde Winkel. Nicht wirklich so groß wie die Serengeti in Tansania oder Nationalparks in den USA, eher so auf dem Mini-Level. Winkel halt. Heißer Tipp, auf leuchtgrüne Wellen an den Bäumen achten. So eine sprayt Klaus Werner nämlich nochmal frisch auf den Stamm von der dicken alten Buche, die wir gerade gefunden haben. So wissen die Waldarbeiter, den Baum müssen Sie stehen lassen. Dann geht's weiter. Erstmal durchs Dickicht, dann kommen wir an eine Lichtung. Zumindest sieht es auf den ersten Blick aus wie eine Lichtung. Als wir davor stehen, wird klar, hier ist eine Lücke im Blätterdach, weil einem dicken alten Baum die Krone abgebrochen ist. Jetzt scheint die Sonne her und es entwickelt sich ganz schön viel neues Leben.
Das ist ein ganz dicker Baum, der ist, glaub ich, wirklich noch viel dicker als den, den wir da vorne aufgenommen haben. Der hatte eine große Krone, die jetzt da unten am Boden liegt. Und da war unten ja alles noch dunkel.
Also den habe ich jetzt gerade gemessen, der ist 1,2 Meter dick. Ja, also der wurde sozusagen bis 1 Meter und dann kam halt jetzt der Sturm und hat die Krone abgerissen. Der Baum ist sicher 200 Jahre alt. Und jetzt bleibt er noch 50 Jahre als Stumpf stehen, vielleicht auch 70. Und die Krone ist langsam am Verrotten.
Und was man sieht eben, es wächst nach. Es wächst nach und es macht eigentlich gar nichts aus. Wenn man in 4, 5 Jahren wieder herkommt, sind die hier Bäume wieder dicker geworden. Das Kronendach oben hat sich wieder geschlossen. Also der Kreislauf geht weiter. Und es ist hier faszinierend.
Sie haben hier einen alten Baum, der jetzt zeitig jetzt gesegnet hat, der ist als Totholz da bleibt, den jungen Bäumen wieder Nährstoffe spendet und die nächste Generation, 5- bis 10-jährige Buche, die schon sozusagen in der Wartestellung unten stand, bis der alte Baum Platz macht, wächst jetzt hoch und ja, hier haben wir, an dem Punkt haben wir hier eine urwaldähnliche Struktur. Ja.
Sie betrachten das wie die Familie von Ihren Nachbarn?
Ja, wir sind halt verbunden mit unserem Wald. Und wenn man sowas sieht und das noch im eigenen Wald einfach erhalten darf, ist das schon was Schönes, ja. Was heißt im eigenen Wald? In dem eigenen Wald, den man betreuen darf.
Schon auch ein bisschen ihrer, oder? Nach 30 Jahren?
Nach 30 Jahren, muss man schon sagen. Also da hängt schon das Herz auch mit dran, das ist richtig. Und in 30 Jahren sieht man ja auch eine Veränderung, wie sich das entwickelt. Und das ist das Spannende und Interessante daran. Da ist der Baum, man sieht mal vielleicht schon vor 10 Jahren die eine Krone runtergebrochen. Und die ist jetzt überwallt, die sieht man fast gar nicht mehr. Wenn man drüber läuft, stolpert man drüber. Und ich erinnere mich daran, wie hier vor 20 Jahren ging es los. Da sind wir hier schon durchgegangen und Biotopbäume gesetzt. Da konnte man hier teilweise noch durchschauen. Das heißt also, es hat sich in den 30 Jahren der Unterwuchs verändert.
Also viele junge kleine Bäume sind gekommen. Viele,
und nicht nur die Buchen, sondern es sind Fichten da, es sind Douglasien da, es sind Lärchen da. Es ist alles da und das nach 30 Jahren noch zu erleben, das ist schön.
Auch eine Hainbuche bekommt eine Markierung als Biotopbaum. Sie ist zwar nicht wahnsinnig dick, aber sie hat Spalten, in denen Fledermäuse nisten könnten. Außerdem ist da ein Riss und eine Art Rinne, in der sammelt sich Wasser. Ideal für Feuersalamander und andere Amphibien, sagt Michael Neuner. Und geht weiter.
Spannend, da ist der nächste Abbruch, sehe ich gerade. Der ist auch im Winter frisch passiert. Das ist eine Birke, die lebt noch. Heuer im Winter hatten wir 5 so kleine Stürme, wo immer wieder Windbruch war, und da ist jetzt eine Birke, die hat jetzt so auch geschätzt 45 cm Durchmesser, sehe ich jetzt gerade. Die hat auch in 18 Meter so einen Abbruch.
Auch gleich markieren?
Also die markieren wir auch gleich, ja.
Ja, wir werden ja ganz schön fündig.
Je mehr Sturm, desto mehr Biotopbäume, ne?
Ja, jetzt kannst du durchgeben.
Also, eine Birke, Hochstumpf, 45 cm.
Okay, gut. Ich markiere sie jetzt noch schnell mit Farbe.
Prima. Ja, und das ist ein wunderbarer wilder Winkel. Also wir stehen jetzt hier, da hinten ist ein Wurzelteller, da ragen die Wurzeln in die Luft von dem Baum. Nebendran ist ganz viel frisches, junges Grün. Dann hier der Baum, der seine Krone verloren hat, aber eine neue ausbildet, so eine alte Birke. Ganz herrlich.
Das sind sie nicht so häufig, aber im Stadtwald Lohr sehr häufig. Weil wir diese Inseln ganz gezielt erhalten wollen und da einfach diese alten, toten Bäume stehen lassen. Und es ist schon genial, was sich da alles entwickelt. Wenn sie hier jetzt stehen, da summt es nur so außenrum. Verschiedene Schmetterlinge, Käfer. Schauen Sie, was da kreucht und fleucht an so einem toten Baum. Echt schön.
Und du, welchen wilden Winkel hast du schon mal entdeckt? Zum Beispiel in einem Natura 2000-Gebiet wie dem Lohrer Stadtwald? Erzähl mir davon. Schick mir eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp unter der Nummer 0160 90566818. Oder auch Bilder auf Instagram oder Facebook unter Bayerns Wilde Winkel. Ich freue mich.
Wilde Winkel. Bayerns Naturpodcast.
Im August geht's weiter, wie immer am ersten Freitag, also am 5.8. Da suche ich nach wilden Winkeln im Bayerischen Wald, am Flüsschen Ilz. Die soll nicht nur eine Megaperl der bayerischen Natur sein, es soll da sogar echte Perlen geben, in Muscheln. Ob ich eine davon finde? Komm mit, klick am besten jetzt gleich auf Folgen. Auf manchen Podcast-Plattformen heißt das auch abonnieren.
Dieser Podcast ist Teil des Projekts Live Living Natura 2000. Das hat die Aufgabe, unter dem Motto »Ganz meine Natur« über Bayerns Naturerbe von europäischem Rang zu informieren. Die Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege setzt das Projekt um. Gefördert wird es von der Europäischen Union, dem Bayerischen Umweltministerium, dem Bayerischen Naturschutzfonds und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Mehr Informationen dazu unter www.ganzmeinenatur.bayern.de.